gut miteinander umgehen. Wir leben ja in einer sehr spannungsvollen Zeit. Bei vielen Leuten liegen Nerven blank. Ich denke, ich habe noch nie so etwas erlebt. Und was auffällt, es wird immer gehässiger, wie man miteinander umgeht. Auch in der Politik, das wird immer härter. Dass Bundesräte Morddrohungen überkommen. Dass man in den sozialen Medien lesen kann, man soll das Bundeshaus in die Luft sprengen. Natürlich sind das Einzelstimmen, aber es ist auch schnell gegangen dann nachher in Washington, beim Kapitol. Oder ich denke zum Beispiel die Solidarität zwischen Starken und Schwachen. Das steht ganz am Anfang von unserer Bundesverfassung. Das ist ein Fundament von unserem Staat. Die Starken, finanziell Starken, verdienen Milliarden in der Krise oder an der Krise. Und Schwache trifft es immer mehr, werden noch schwächer. Das kommt nicht gut. Oder der ganze Generationenvertrag. Das Zusammenleben von Jung und Alt. Die Jungen sagen, wegen der Alten müssen wir all die Einschränkungen in Kauf nehmen. Und die Alten sagen, wenn die Jungen sich besser daran halten würden, dann wäre alles schon lange vorbei. Oder man kann reden von der Revision der AHV. Die Alten leben auf Kosten der Jungen. Oder was das alles kostet, jetzt die Pandemie, das müssen alles mal die Jungen zahlen und so weiter. Schwierig, wenn wir gegeneinander angehen. Und für mich sind es auch Sorgen um den Frieden in der Gemeinde. Alles, was sonst gestritten wird, können wir auch in der Gemeinde streiten. Zum Beispiel Umgang mit Corona-Massnahmen, Impfung, Nicht-Impfung und so weiter. Die Themen sind all da. Und in mancher Gemeinde ist es auch schwierig. Und da ist die Frage, wie sollen wir in dieser schwierigen Zeit umgehen, gut miteinander umgehen? Eins ist klar. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Und er hat dich und mich in diese Welt, in diese Zeit genau eingesetzt, um seinen Auftrag zu tun. Nicht um alles noch schwieriger zu machen. Nicht um noch gehässiger zu sein. Sondern Jesus hat uns bestimmt, jetzt da zu sein und das zu machen, was er für eine Aufgabe, für einen Auftrag an uns hat. Und da komme ich zum ersten Punkt. Ich habe zwei. Frieden stiften. Ich mache mir viel so Gedanken über unsere Zeit. Und bin auch gerade dran gewesen, fortlaufend die Bibel zu lesen. Und da bin ich auf einen merkwürdigen Text gestoßen. Ein Text zum Merken würdig. Lukas 9, Vers 49 und 50. Johannes sagte zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Doch Jesus gab ihm zur Antwort: Hindert ihn nicht. Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Für Johannes war klar, da kommt doch irgend so ein fremder Fötzel und will es gleich machen wie sie. Geht doch nicht, oder? Jesus hat das Copyright. Jesus ist der Echt. Jesus ist der Wahr. Und damit auch er und sie als Kreis der Nachfolger. Aber nicht irgendeinen, bitte nicht. Das müssen wir abstellen und dann geht es nicht einmal. Wird er noch verrückt? Er meint sicher gut, aber gut gemeint heisst noch lange nicht, dass er gut ist. Jesus dreht sich um und weist ihn zurecht und sagt: Johannes, so nicht. Auch wenn wir etwas gut meinen, heisst es noch lange nicht, dass es richtig ist, was wir machen. Interessant, da ist der Wortführer ist der Johannes. Anders mal ist es der Petrus. Und der Johannes ist ein Typ, der ganz nahe bei Jesus dran war. aber auch sehr temperamentvoll. Und vielleicht noch ein bisschen rechthaberisch. Mir, nur mir. Ich. Und vielleicht dann noch ein bisschen stolz. Wir sind bei Jesus. Wir kennen die Worte. Die Jünger haben wieder einmal nicht richtig zugelassen. Oder sie haben es nicht verstanden, was Jesus gemeint hat. Und darum ist es gut, wenn wir mal den ganzen Text lesen, was vorher und auch nachher passiert ist. Ich lese aus Lukas 9, ab Vers 46. Es kam aber unter ihnen, also unter den Jüngern, der Gedanke auf, zu überlegen, wer von ihnen der Größte wäre. Als aber Jesus erkannte, was sie in ihren Herzen dachten, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, wer dies Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer von euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Und jetzt kommt unser Text. Da sagte Johannes, Meister, wir haben jemand gesehen, der trieb in deinem Namen böse Geister aus und wir wollten ihn daran hindern, denn er folgt dir nicht mit uns zusammen. Jesus antwortete ihm, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Als nun die Zeit sich erfüllte, dass er hinweggenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samaritaner, um ihm Unterkunft zu suchen. Aber die nahmen ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, fragten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren soll? Jesus wandte sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Vorausgehend ist also die Diskussion unter den Jüngern, wer ist der Größte? Tolle Jünger, oder? Die Frage stellt sich nicht so unter uns. Das würden wir nicht diskutieren. Wir haben vielleicht eine Frage, ja, könnte mich ja blamieren, was denken die anderen und so weiter. Und immer wieder ist es auch eigene Imagepflege. Ja, die Frage bewegt auch Christen. Stolz, Rechthaberei, wir sind es doch nur wir. Und wenn dann das Temperament dazukommt, ist es schwierig. Und Jesus schaut, was sie für Gedanken haben. Übrigens, Klammern, er sieht auch, wo du im Moment du bist in deinen Gedanken. Und knüpft genau da an. Er nimmt das Kind, stellt es neben sich und sagt, ich identifiziere mich voll mit dem Kleinen. Wer so ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf und nimmt meinen Vater auf. Und dann sagt er etwas zugespitzt. Wer unter euch der Kleinste ist, der ist gross. Total daneben, wie wir Menschen sind, wie die Jünger sind, wenn sie darüber diskutieren. Total daneben. Haben Jesus nicht verstanden. Und dann geht es weiter nach unserem Text. Es kommt Zeit und Jesus weiß, er wird nach Jerusalem ziehen und sterben. Er ist jetzt im Norden von Israel und der Weg führt dort über das Hügelgebiet von Galiläa Richtung Jerusalem, das Gebiet der Samaritaner. Das ist ein verachtetes Mischvolk, wo ja, die Juden nichts halten davon und darum ist es auch umgekehrt. Wo sie hören, dass Jesus da Übernachtung sucht. Einer, so einem Frommen, der da auf Jerusalem zieht, für den haben wir keinen Platz. Und da kommen doch die lieben Jünger, ja, Anführungszeichen, und sagen, Jesus, weißt du, so wie bei Elia, dort hat es Feuer vom Himmel gegeben und hat alle Opfer angezündet und verbrannt. Verflucht sollen doch die sein, verbrennen sollen die sein. Toll, oder? Toll, wie Jünger Jesu können sein. Wie bös. Und wie anders, wie viel anders ist Jesus? Sie haben das nicht gemerkt. Es hat nicht irgendwie abgefärbt auf sie. Jesus würde jetzt von seinem Wesen ganz anders reden. Er würde es beschreiben mit dem Wort, das er mal in der Bergpredigt gesagt hat. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Das sind die glücklichen Menschen, nicht die hässigen. Denen sieht man schon, wie sie sind, oder? Die glücklichen Menschen sind die, die Frieden stiften. Das ist die Art von Gott. Denn er sagt, das sind die, die Kinder Gottes sind. Und auch so erkannt werden. Kind von einem Gott vom Frieden. Das ist ein genetischer Gott. Gott ist ein Gott vom Frieden und wer von ihm kommt, hat den Gott von ihm. Menschen vom Frieden, Kind von dem Gott vom Frieden. Nicht das, was beim Johannes gelaufen ist bis jetzt. Schon gar nicht das beim Jakobus und Johannes und dem Feuer vom Himmel. Ist doch eigentlich schön. Menschen vom Frieden, wo Jesus in ihnen lebt, in seiner Art, in deren Art, glücklich sind die, die Frieden stiften und so in die Welt gehen. Und so ist es dann auch in der Gemeinde praktiziert worden. Zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18. Soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Danke vielmals. So weit, wie es an dir liegt, es braucht ja immer zwei, oder? Aber so viel, wie es an dir liegt, alles, das ist übrigens auch der nächste Text. Römer 14, 19. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden dient. Hey, mit allen Kräften? Wie viel Kraft setzt du für den Frieden ein? Und jetzt kommt dir vielleicht jemand in den Sinn. Wo der Geist Gottes dir etwas zeigt. Und dann ist die Frage, so viel an dir liegt, mit aller Kraft, gibt es irgendjemanden, kannst du es eigentlich nicht leisten. Und so war es dann auch gewesen, wir lesen in 2. Korinther 13, lebt in Frieden miteinander, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das ist Gott. So lebt er, so ist er. Dahin kommt Gott, der Frieden ist. Und darum, unser Auftrag ist, Frieden zu stiften. Gott hat uns in dieser Welt, Jesus kommt, lebt in uns, kommt in die Welt und stiftet Frieden. Das ist unsere Berufung. Nicht alles noch verrückter zu machen, kann es nicht sein. Es geht primär nicht darum, ob jetzt Corona eine leichte Grippe oder eine Katastrophe ist. Es geht nicht darum, ob Masken nützen oder nicht. Es geht nicht darum, ob Klimaveränderung von Menschen gemacht ist oder einfach natürliche Schwankungen sind. Es geht darum, dass ich nicht immer Recht habe. Es geht darum, dass ich nicht immer der Grösste bin. Es geht darum, dass ich nicht andere bedrücke mit meiner Meinung und sie abmache. Es geht darum, ein Mensch vom Frieden zu sein. Einfach, weil ich Jesus zu den Menschen trage. Er ist nicht die gehässige Art von Jakobus und dem Johannes. Er ist Jesus. Und Jesus ist heute in mir, in dir und begegnet so den Leuten. Streit ist teuflisch. Diabolos ist sein Name. Durcheinanderwerfer. Gewaltig, wie er im Moment am Werk ist, oder? Und genau in dieser Zeit, wo es so drunter und drüber geht und der Friede so genommen wird, da schickt Jesus dich und mich, um völlig anders zu sein, nämlich sein Wesen. Die mögen streiten. Die mögen auf dieser Seite vom Durcheinanderwerfer sein. Ich bin nicht dabei, ich bin auf der anderen Seite. Ich gehöre zu Gott ohne mich. Frieden stiften. Kommen wir zum zweiten Teil. Gut sein trotz Differenzen. Ich bin fast sicher, dass die einen und anderen gedacht haben, aber der ist einseitig. Jesus hat auch ganz anders geredet. Fast das Gegenteil, könnte man doch sagen. Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also genau eigentlich das Gegenteil, was er dem Johannes gesagt hat. Wer nicht auf meiner Seite ist, der ist nicht bei uns. Ja, Jesus hat so geredet, wenn es darum gegangen ist um Klarheit. Wenn es falsche Menschen gegeben hat, falsche Lehre, falsche Christus, dann hat er gesagt, es gibt nur ein Wort und das ist bei mir. Was davon abweicht, ist falsch. Oder ein anderer Text noch, wo es um das Thema Frieden geht, Lukas 12, Vers 51. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Er hat das zum Beispiel gesagt, wenn es darum gegangen ist, ihm nachzufolgen. Wenn zum Beispiel Jesus einen Mensch gerufen hat und Angehörige gesagt haben, nein, du bist uns verpflichtet, geh nicht, dann hat er gesagt, kannst reingehen. Priorität ist das, was ich sage, wenn andere anders sagen, kannst du reingehen. Also wir müssen ganz genau hinschauen, in welche Situation das was gesagt worden ist. Und so kann es auch sein, dass der Geist Gottes irgendeinen Bibeltext, mal den oder mal den anderen, in unser Leben einbeamt, wie einen Skiwerfer, und sagt, das gilt jetzt für dich. Und dann ist es nichts anderes, das Gegenteil, sondern das. Und der Geist Gottes macht das Wort so lebendig, dass er für mich verbindlich wird. Und dann gibt es nichts anderes, als sagen, okay, Herr, gilt, mache ich. Und es ist ja so, dass wir in verschiedenen Situationen manchmal das brauchen und manchmal ganz anders brauchen. Darum steht in der Bibel beides, dass Gott beides kann brauchen. Mal so, wie es dann eben nötig ist, wie er redet mit uns. Wir dürfen dann eins nicht machen. Der Fehler, dass wir sagen, ja, die Bibel sagt es ja so oder so. Also nehme ich das, was mir besser passt. Da gibt es doch Leute, die lesen nur die eine Seite. Nur immer zum Beispiel, wie mit einer farbigen Brille, ja, die Bibel sagt doch das und das. Zum Beispiel, Gott ist ein strenger Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Gott wird einmal Gericht halten. Pass auf! Und so lesen sie die Bibel. Und immer wenn sie wieder auf so eine schreckliche Stelle stoßen, dann sagen sie, siehst du, ist doch wahr. Und die anderen sagen, nein, Gott ist ein Sohn, ein lieber Gott. Das kann nie schief gehen. Der ist immer barmherzig und gnädig. Der kann dir nie böse sein. Und schaut immer nur das und sagt, ja, weißt du, Gott ist so lieb, so lieb. Und schon haben wir zwei, oder vielleicht zwei Gruppen in einer Gemeinde, die völlig aufeinander krachen. Und beide lesen die Bibel. Der grösste Theologe für mich der am meisten theologische Schriften geschrieben hat, ist der Apostel Paulus. Er schreibt einmal in 1. Korinther 13, Vers 9 und 12 folgendes. Und er schließt sich ein, hört da gut. Unser Erkennen ist nur bruchstückhaft. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich, Paulus, jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen. Herr Paulus sagt, es sind nur Bruchstücke. Einmal wird es anders sein. Alles klar, aber ich habe das Bruchstück. Er braucht das Bild von einem Spiegel. Ein Spiegel damals war nicht wie ein Spiegel heute. Ein Spiegel war vielleicht ein glänzendes Metallstück oder ein glänzendes Glasstück, wo man schon auch scharfe Sachen drin gesehen hat. Das war klar, aber sagt auch von einem trüben Spiegel, der vielleicht verzerrt, der nicht klar ist und so weiter. Und sagt, so sehe ich Gott, wie immer so ein Spiegel eigentlich eben nicht so klar. Das kennen wir ja auch. Zum Beispiel, wenn wir bei einer unübersichtlichen Strasseneinfahrt sind und die Weitwinkelspiegel sehen und dann plötzlich sehe ich mich in dem Spiegel, so wie ein Strich in der Landschaft, genauso möchte ich sein, so schlank, oder? Das ist Verzerrung. Oder ich sehe mich irgendwo in einem Wasserspiegel, so ganz komische Figuren bin ich da plötzlich mit meinem Gesicht und so weiter. Und so sagt Paulus, so erkenne ich Gott und wahret. Und den anderen neben mir, der sieht die Stelle vielleicht ein bisschen trüb, die ich da klar sehe, aber dafür sieht er sonst klar. Müssen wir doch sagen, intelligent ist, wenn die beiden zusammenkommen und voneinander lernen, nämlich das, was klar sehen. Und beim Trüben, das nicht so klar ist, müssen wir sagen, ja, sehe ich auch nicht so klar. Und zusammen gibt das echt eine Gratisschulung. Wenn die, die verschiedene Meinungen haben, verschiedene Sichten haben, lernen aufeinander zu hören und wirklich hören und lehren voneinander. Ich habe mal die Definition gelesen oder gehört. Dumm ist, wer immer nur das denkt, was er schon immer gedacht hat. Und nie etwas Neues. Da habe ich manchmal Anfragen nach Christen. Die wissen alles genau, wie es ist. Nicht wie der Paulus könnt ihr sagen, ich erkenne nur Bruchstücke. Die wissen es. Ich denke, es tut gut, das Bild von Paulus da mitzunehmen und zu sagen, nur ein Bruchstück, auch ich. Ich will und muss und kann lernen von anderen. Und so dürfen auch Meinungen durchaus verschieden sein. Und zwar in wesentlichen Punkten. Ich möchte ein Beispiel nehmen, es gibt noch andere, die offenbar in der Gemeinde in Rom und in Korinth aktuell waren. Es geht um sogenannte Götzenopferfleisch, das geht nicht um Vegetarier oder Nicht-Vegetarier, sondern es geht darum, dass es einen Kult gegeben hat im Götzendienst, dass wenn man Fleisch rituell geschlachtet hat, den Götzen geschlachtet hat, dass dann das, wenn man es gegessen hat, ein Götzendienst war. Und so haben die Leute vorher auf diese Art den Götzen gedient, indem sie von dem Fleisch gegessen haben. Und jetzt sind da Menschen zum Glauben gekommen. Die haben sich ganz klar zu Jesus entschieden und gesagt, fertig mit diesen Götzen. Nichts mehr mit dem will ich zu tun haben. Jetzt war aber das Problem, auf dem Markt war manchmal das Fleisch nicht so zu unterscheiden. Vielleicht hat man ein Stück Fleisch dort übergelegt und so weiter auf dem Marktstrand. Und dann hat man nicht sicher können sagen, ob das Götzenopferfleisch sei oder nicht. Das hat man mir nicht angesehen. Und dann haben die Leute gesagt, ich habe mit dem abgeschlossen. Ich gehöre ganz Jesus. Ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Und weil es gefährlich sein könnte, dass ich vielleicht aus Versehen wieder so Fleisch essen würde, das Götzen geopfert ist, es geht ja auch ohne Fleisch, ich esse kein Fleisch mehr. Einfach aus Liebe zu Jesus, aus Treue zu Jesus. Ich habe mit dem nichts mehr zu tun, ich habe aufgehört, Punkt. Und dann sind nebendran die anderen, die haben gesagt, ja, aber Jesus und sein Werk am Kreuz ist ja so total und stark und gross. Was soll der Blödsinn mit diesen Götzen? Jesus hat mich total frei gemacht. Ich habe doch mit dem nichts mehr zu tun. Fleisch ist Fleisch. Ich esse jedes Fleisch. Ist doch gleich, ob von dieser Beige oder von dieser Beige. Das hat alles keine Bedeutung. Ich bin total frei, Fleisch zu essen. Und jetzt sind die beiden mit ganzer Liebe und Entschiedenheit für Jesus sind sie in der gleichen Gemeinde und machen genau das Gegenteil, oder? In der gleichen Gemeinde genau das Gegenteil. Heute würden wir natürlich zwei Gemeinden machen. Eine Fleischessende und eine Nicht-Fleischessende. Und was sagt jetzt Jesus in dieser schwierigen Situation? Er sagt, hüte dich davor, mit deiner Meinung den anderen über den Tisch zu ziehen, dass er deine Meinung übernimmt. Das wäre Sünde. Jeder macht es aus Liebe zu Jesus und jeder soll seiner Meinung gewiss sein und bleiben. Das ist ja das Wort, jeder sei seiner Meinung gewiss. Bleib in deiner Meinung und lass dich ja nicht beeinflussen durch den anderen. Jeder steht und fällt im Herr und er wird treu von jedem beurteilen, treu vom Fleischessen oder vom Nicht-Fleischessen. Merken wir, es kann durchaus verschiedene Meinungen geben in einer Gemeinde und sie dürfen nicht zu Streit und Rechthaberei führen, sondern vielmehr sollen wir den anderen in seiner Art, wie er es sieht und Jesus dient, achten und annehmen. In der Praxis ist das nicht immer so einfach, das wissen wir ja. Das haben sie eben auch gemerkt in diesen Gemeinden. Denn wir möchten ja möglichst frei sein. Es ist ja auch so bei diesen Corona-Massnahmen immer wieder zu hören, dass es heisst, ja, ich will frei sein. Das ist so einengend, die Vorschrift. Der Mensch will frei sein. Das wäre auch ziemlich gut möglich, wenn er allein wäre auf dieser Welt. Aber da kommt der andere neben ihm und will auch frei sein. Und weil es zwei nebeneinander sind, stoßen sie zusammen. Gibt es Grenzen von der Freiheit. Überall, wo Menschen zusammenleben, sind ja nicht nur zwei, sind ja nicht nur hundert, sind Tausende, hunderttausend, Millionen, die zusammenleben. Und da muss eine ordnende, eine überordnende Macht sein, das ist der Staat, wo das Zusammenleben regelt. Und das Glück ist bei uns, dass wir in einer Demokratie leben, wo wir selber bestimmen, wie wir zusammenleben wollen. Und das gibt Freiheiten, das darf man, und es gibt Grenzen, das darf man nicht. Nehmen wir jetzt als Beispiel einen Gottesdienst in Corona-Zeiten. Da hat doch jemand, wie es in den Psalmen ist und so, einen herzlichen Wunsch in der Gemeinde, Gott von ganzem Herzen mit lauter Stimme zu ehren und natürlich ohne Maske. Komisches Ding, oder? Zum Gott ehren. Und nebendran sitzt vielleicht jemand aus einer Risikogruppe, wo nur zaghaft überhaupt in den Gottesdienst gekommen ist, wegen den Aerosolen, die ja ansteckend sind. Und für die Person ist das furchtbar, das Singen. Und am Schluss muss man einen Weg finden, übergeordnet, angeordnet, halt singen mit Maske. Das nimmt am einen die Freiheit und es nimmt am anderen die Freiheit. Es setzt Grenzen und erlaubt. Einfach aus dem Wissen heraus, ein anderes Zusammenleben, ein gutes Zusammenleben ist gar nicht möglich. Im Staat nicht, in der Gemeinde nicht. Und so will ich mich bewusst dazu entscheiden und sagen, ich bin parat, aus Liebe zum anderen, zu einer anderen Person, Grenzen, Beschränkungen auf mich zu nehmen. Ich will auf Freiheiten verzichten, aus Liebe zu dem Menschen neben mir. Ich will eigene Bedürfnisse zurücksetzen, um das zu ermöglichen, was eben Jesus uns gesendet hat, nämlich Frieden zu stiften. Wenn wir jetzt in dieser Art in unsere Gesellschaft eingehen, in unsere Familie, im Geschäft, auch in der Gemeinde, einfach mit dem Wissen, ich bin parat, mich zurückzunehmen zum Gunsten des anderen. Auch in meiner Einschätzung, wie ich den Glauben sehe und allem. Dann können wir Frieden stiften. Und so sollen wir auch Frieden stiften. Und ich bin überzeugt, dann sind wir auffallend anders als die gereizten Leute heute um mich herum. Kinder von Gott, vom Gott vom Frieden, sind einfach wohltuend. Sind einfach anders, weil Jesus in ihnen lebt und durch sie Jesus zu den Leuten geht. Ich will mit zwei Bibelworten abschliessen. Das erste ist sehr bekannt. Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, Gott zur Ehre. Ja, Gott hätte uns schon Vorwürfe machen können. Und hätte sagen, du kommst nicht raus. Und er hat auch recht. Nehmt einander an, wie Gott euch begegnet ist, nämlich mit der Liebe, mit Annahme, mit Vergebung. Einfach stark. Das ist doch die Frage, ob wir das wollen. Und der zweite Text, Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So lasst eure Lichter leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ist doch eigentlich unschön. Wir dürfen, wir sollen Lichter sein. Wir sollen ausstrahlen. Wir sollen so auffallend anders sein als in dieser gehässigen Welt. Menschen sollen das Licht sehen. Und ich denke, fragen, was steckt denn in diesen Menschen vom Frieden? Und da dürfen wir dann gern von Jesus reden, von Gott, von dem, wo er sagt, glücklich sind die, die Frieden stiften. Die sind Kinder von Gott. Schön. Wollen wir das? Ich weiss, ich habe einmal mehr wieder ganz fest mir selber predigt. Niemand weiss so gut wie meine Frau Vreni, wie nötig, dass ich das habe. Auch ich rege mich auf. Ich kann auch wüst sein, meine Gedanken und war genau wie Johannes. Ich bin noch nicht einmal weitergekommen als Johannes. Ich kann mich ärgern über Massnahmen, die keinen Sinn machen. Ich kann mich ärgern über Chaoten, die in Zürich alles durcheinander machen gestern. Ich kann mich so aufregen. Kein Mensch vom Frieden, oder? Und dann kommt mir in den Sinn, dass es wahrscheinlich, und ich habe es auch ausprobiert, viel besser ist, wenn ich mich vermehrt mit dem beschäftige. Mehr als mit den Online-Zeitungen und allen Nachrichten und Tagesschau. Mehr mit dem. Das prägt mich zu einem Menschen vom Frieden. Nochmal. Ich bin noch nicht so weit. Aber eins sage ich. Ich will es lehren. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will mehr und mehr die Art von Jesus lehren. Jesus, du hast jetzt das gehört und gesehen. Und du hast ein herzliches Verlangen, dass wir so Menschen vom Frieden werden. Menschen, die darum Frieden verbreiten, wo wir eben sind. Und Menschen, die trotz Unterschied können Frieden behalten können. Einfach weil du so bist. und weil du in deiner Art in uns lebst. Lehre uns. Wir wollen nicht bleiben, wie wir sind. Wir wollen das Licht vom Frieden anzünden. In uns und durch uns. Heute Nachmittag, morgen, im Geschäft und überall. Amen.